wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
David, ich kann dir gar nicht sagen, wie wenig Bock ich zwischen der 59. und der 77. Minute auf die Aufnahme heute hatte. Wir lagen nach zwei Wochen Pause wieder mit 1-0 hinten. Ich dachte, fuck, wir haben gerade die 100. Folge abgeliefert. Ich will jetzt nicht wieder mit was Negativem starten. Aber glücklicherweise lief es ja dann am Ende doch noch ganz gut.
Mir ging es genauso. Ich muss zugeben, dass ich zwischenzeitlich dann zum Ende des Spiels ein bisschen im Frust auf Total gescrollt habe und gelesen habe. Ich glaube, das machen ja viele von uns. Und da wurde ich ein bisschen hochgerissen durch dann den schnellen Doppelschlag der Spurs. Und dann hat sich meine Stimmung natürlich auch geändert und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf diese Aufnahme, weil ich glaube, das war ein sehr interessantes Spiel, wo es auch das auch teilweise die Meinungen spaltet, wo man viel drüber sprechen kann, woraus man viel auch lernen kann für den aktuellen Stand der Spurs. Jetzt mit Blick auf die letzten Wochen, wo wir ja durchaus auch unsere Probleme hatten und auch jetzt die nächsten Spiele, weil wir jetzt schon März haben und der Saisonendspurt jetzt langsam kommt. Also insofern ein sehr interessantes Spiel. Wir sind heute zu zweit. Max ist nicht da, er ist im Urlaub in Kopenhagen und das geht heute Abend.
Das ist natürlich falsch, er scoutet.
Genau, er scoutet in der dänischen Liga und wie heißt er,
Rooney Bargy.
Bargy, okay. Den scoutet Max heute.
Der spielt allerdings, spielt er in Schweden? Ich bin jetzt komplett durcheinander.
Ach so, nee, du hast recht. Nee, er spielt in Kopenhagen, aber Max ist heute Abend bei Malmö, glaube ich.
Ja.
Ich weiß nicht, wie er da scoutet. Aber er wird wohl irgendein schwedisches Talent mitbringen. Wir haben ja schon eins ab Sommer.
Ja.
Schon war es im Kader an Zeit, das kommt dann noch dazu.
Jetzt tatsächlich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er im Sommer kommt. Ein Top links außen und dann vielleicht Rooney Bargy noch als rechtsaußen Talent, der da in die Rolle reinwächst. Aber ist Zukunftsmusik, brauchen wir jetzt nicht intensiv behandeln. Du hast schon gesagt, es ist ein Spiel, das der 3-1 Sieg der Spurs am vergangenen Tag gegen Crystal Palace ist ein Spiel, das spaltet. Ich habe wirklich ganz, ganz konträre Meinungen auf Social Media und in unserer WhatsApp-Gruppe etc. gelesen. deswegen ist es tatsächlich ganz cool, dass wir diese Aufnahme jetzt machen. Und ich habe, das kann ich schon vorneweg sagen, ich habe auf Twitter dann extra noch gefragt, okay, was sind eure Takes zum Spiel? Und habe auch mir davor noch ein paar rausgesucht, die ich so auf dich gelesen habe, weil du hast wirklich die ganze Bandbreite an Meinungen gestern irgendwie gelesen. Ja. Denn wir können ja direkt mal reinstarten in die erste Hälfte. Denn das ist wahrscheinlich primär die so kontrovers aufgenommen wird. Mhm. Das war eine Halbzeit, in der man das einfach faktisch sich nicht viele Torchancen rausgespielt hat. Es waren ein paar, aber jetzt nichts abgesehen von der einen Timo Werner Chance, der hundertprozentigen, die einfach machen muss. Ist nichts Riesengroßes rausgesprungen. Allerdings hat man im Gegenzug eben auch vergleichsweise wenig zugelassen. Eigentlich fast gar nichts. Also zumindest keine Großchance. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass wir die Chancen, die wir zulassen, meistens Großchancen für die Gegner sind. Und das war in der ersten Hälfte definitiv nicht der Fall. Und es gab einige Leute, die da ziemlich enttäuscht waren. Hey, dafür habt ihr jetzt 2 Wochen trainiert. Hat ihnen nicht gefallen. Sie haben von zu wenig Kreativität gesprochen und so weiter. Ja. Bevor ich meine Meinung dazu sage, was hast du denn von der ersten Hälfte gehalten?
Also ich fand die erste Hälfte eigentlich mit ein paar Sternchen ganz gut, hat mir gut gefallen. Am Anfang haben sich beide Mannschaften so ein bisschen abgetastet, aber dann fand ich, dass wir das eigentlich nach diesem kurzen Abtasten ganz gut gemacht haben. Also muss dazu sagen, Palace stand sehr, sehr tief und kompakt. Teilweise gegen den Ball entweder im 5-4-1 oder im 5-2-3. Wobei ich glaube, in der ersten Halbzeit waren sie eher im 5-4-1 mit Mateta, der dann vorne alleine war und dann dahinter 2 sehr, sehr kompakte Linien. Und das ist ja generell so ein Thema der letzten Wochen gewesen, dass wir uns schwer tun, dass wir nicht kreativ genug sind, dass wir uns keine guten Chancen mehr erspielen. Und ich fand eigentlich, dass auch wenn der Output vielleicht nicht so war, wie man sich das erhofft hatte, dass man schon der Mannschaft angesehen hat, dass sie es wirklich versucht hat. Und dass sich immer wieder Spieler zwischen die Ketten haben fallen lassen, angeboten haben, versucht haben, Aktionen zu kreieren. Das heißt, das hat mir gut gefallen. Das war dann so zwischen Minute, ich weiß nicht, vielleicht so 5 oder Minute 10 bis ungefähr Minute 35, Minute 40. Also so zum Anfang und zum Ende der ersten Halbzeit ist es dann so wieder ein bisschen eingeschlafen. Das hat mir nicht so gut gefallen zwischendurch, aber durchaus, durchaus ganz gut. Was mir noch nicht so gut gefallen hat, ist, dass in meinen Augen Mut und Wille gefehlt haben, vor allem vom Mittelfeld, das finde ich zu statisch war, den Ball auch mal nach vorne zu tragen. Es gab viele Situationen, wo theoretisch Raum da war, wo dann lieber der Rückpass gespielt wurde oder nochmal ein Neuaufbau hintenrum. Und da nehme ich vor allem Spieler wie Bentancur und auch Bissouma in die Pflicht nehmen, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Bissouma besser als vielen der letzten Spiele, aber immer noch nicht in der Form, in der er zu Saisonbeginn war. Gerade Bentancur, und das ist ja auch generell eine Kontroverse gewesen vor dem Spiel, dass viele Leute sich gewundert haben, okay, warum startet nicht Saar? Weil ja Bentancur generell in den letzten Wochen so ein bisschen off war. Und Ernst hat dann nach dem Spiel gesagt, dass Saar, glaube ich, noch ein bisschen Rückenprobleme hat, das so ein bisschen auskuriert, nachdem er da vom Afrika-Cup wiedergekommen ist. Das heißt, hat er auch eine Erklärung geliefert. Aber mir hat tatsächlich diese Dynamik gefehlt, gerade eines Pape Saars, der den Ball ja sehr gerne auch nach vorne trägt. Und diesen raumgewinnenden Ballbesitz, diese raumgewinnenden Pässe, wie man das immer so schön in dem Stats-Sprech sagt.
Ja, also ich kann da von vieles unterschreiben. Also gab auf Twitter, habe ich häufiger die Postecoglou Rauszitate gelesen in der ersten Hälfte. Die konnte ich wirklich zu gar keinem Zeitpunkt, also ich kann die sowieso nicht nachvollziehen, aber ich dachte mir so, dann mal gucken wir ein anderes Fußballspiel. Ich fand nämlich die erste Hälfte wirklich gut. Also deutlich, deutlich besser als in den vergangenen Spielen. Wir hatten unfassbar viel Spielkontrolle. Also ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich 80% Ballbesitz. Mhm. Von Palace kam prinzipiell gar nichts. Wir haben super wenig zugelassen. Zumindest eben keine großen Chancen. Ich hatte immer das Gefühl, okay, es könnte was kreiert werden. Es ist nicht so, dass wir die komplette erste Hälfte über massiven Druck ausgeübt haben, aber wir hatten viel vom Ball, wir haben ihn, wenn wir ihn verloren haben, schnell wieder gewonnen. Das Gegenpressing hat gut funktioniert und es hat, die erste Hälfte war für mich deutlich reifer, als das in den vergangenen Wochen war. Es hat sich wieder mehr nach einem Top-Team angefühlt, das vielleicht so ein bisschen, das auf jeden Fall noch Luft nach oben hat. Denn ich glaube, man muss trotzdem einen Hauch mehr Risiko gehen, als wir das gemacht haben. Aber es war deutlich besser als vorher. Also wir haben Palace zu nichts kommen lassen. Und wenn wir jetzt noch eine gewisse Ausgewogenheit reinbekommen, dass wir in den richtigen Momenten noch ein bisschen mehr Risiko gehen können, sodass dass wir dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Torchancen kreieren, dann glaube ich, wird das richtig, richtig gut. Diese erste Hälfte war für mich eine sehr gute Basis, auf der wir in den nächsten Wochen und dann auch in der Sommerpause aufbauen können. Ja. Denn das war wirklich, wirklich ordentlich. Crystal Palace ist ein gutes Team, was ultra tief stand, wie du schon gesagt hast, was unfassbar schwer ist aufzubrechen. Und die haben durchaus gute Offensivspieler. Klar, ihr vielleicht bester Olise war nicht dabei, fehlt verletzt. Aber Ese hat beispielsweise auch gespielt und abgesehen vom Tor kam von ihm prinzipiell auch nicht viel. Und ich war wirklich sehr, sehr angetan von der ersten Halbzeit und kann die Negativität wirklich nicht nachvollziehen. Daher, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, schauen wir zwar unterschiedliche Fußballspiele, weil wir in den letzten Wochen, Monaten etc. immer darüber gesprochen haben, okay, wir starten nicht gut in die Partien, wir haben keinerlei Spielkontrolle. Das, was uns in den ersten paar Wochen und Monaten in der Saison irgendwie ausgezeichnet haben, dass wir den Gegner irgendwie unter Druck gesetzt haben, das kam im Januar und Februar quasi, haben wir fast gar nicht geschafft. Und gestern war das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass wir wieder ein Spiel hatten, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, das können wir gar nicht verlieren, weil von Palace so wenig kam. bis zu dieser einen Situation. Und ich war wirklich angetan. Das war prinzipiell fast genau das, was ich mir erhofft habe. Von der zweiwöchigen Pause, dass Ange und das Team daran arbeitet, dass wir wieder mehr Kontrolle haben, nicht so ungeduldig in unseren Aktionen werden, dass wir es schaffen, wirklich mal wieder Kontrolle aufzubauen. Und das war in der ersten Hälfte definitiv der Fall. Das heißt nicht, dass das perfekt war, dass, wie gesagt, wir haben uns trotzdem zu wenig rausgespielt, aber zumindest haben wir keine Fehler gemacht. Und das war eine sehr solide erste Hälfte. Dann kam die zweite. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet, ich muss mir kurz räuspern. Aber glücklicherweise habe ich einen Mute-Button. Die zweite Hälfte ist dann gestartet, die ersten paar Minuten waren okay und dann fällt halt das 1-0 für Palace durch einen Freistoß von Esse und dann hatte ich halt wirklich so, ich hatte so wenig Bock, weil dann dachte ich mir, okay, jetzt riskieren sie noch weniger, jetzt machen sie gar nichts mehr das hat sich dann nicht, also beziehungsweise wir wurden dadurch dann besser und haben das Spiel dann doch noch irgendwie rumreißen können. Wir haben dann nämlich nach diesem Tor für mich genau die richtige Art von Reaktion gezeigt. Nicht, wie wir es sonst vielleicht manchmal machen, so richtiges, wie beschreibe ich das, so Halligalli, einfach alles irgendwie den Ball nach vorne tragen, sondern schon noch mit mehr Risiko als vorher, aber immer noch relativ strukturiert und haben uns dann sehr früh, wir haben uns dann halbwegs schnell wieder belohnt. Nach 20 Minuten hat sich dann Brennan Johnson auf der rechten Seite mit sehr, 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 sehr viel Glück da irgendwie durchgetankt und konnte den Ball in die Mitte schlagen auf Werner, der dann sein erstes Tor für die Spurs macht. Und dann kurz danach hat Romero mit dem Kopfball das 2-1 gemacht. Das ist einfach eine Frage der Mentalität.
Ja, danach lief es quasi automatisch. Gegentor, dann war das Momentum hat sich komplett gedreht und es war dann eigentlich, ich hatte schon irgendwie so ein Gefühl, auch dann die Palace-Abwehrspieler haben das natürlich auch gemerkt. Joel Ward zeigt es an, hier, Köpfchen. Und dann 30 Sekunden später fällt das 2-1. Das ist einfach so dieses nicht zu unterschätzende Momentum im Fußball, das dann komplett auf unserer Seite war und ab da lief es dann. Da war der Knoten geplatzt.
Safe. Und es war, keine Ahnung, ich bin wirklich begeistert, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es hat jemand auch bei den Takes auf Twitter geschrieben. Ich finde, wer es gesagt hat, kann ich auch.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe es immer noch gelesen.
Ich finde es nicht. Ah, Finn. Finn hat geschrieben, dass wir eines der geilsten Teams der letzten 5 Jahre haben, was den Team Spirit angeht. Und das stimmt schon. Wie häufig wir in dieser Saison einfach schon nach einem Rückstand nochmal aufgedreht haben und doch noch Punkte mitgenommen haben, das ist schon ungewöhnlich. Das ist eben das Gegenteil von diesem Spursy-Gehen.
Ich bin ja mit solchen Aussagen ganz vorsichtig nach der letzten Saison, wo wir das auch waren. Ich erinnere an die erste, an die Hinrunde 2022 unter Conte damals, wo wir auch jedes Spiel 2-0 hinten waren, gefühlt, und dann auch 3-2 gewonnen haben. Da haben auch alle gesagt, ja, Mentalitätsbeasts, Spursy no more, und dann kam in der Rückrunde der Kollaps. Naja.
Fair enough, aber da haben wir halt einfach keinen guten Fußball gespielt. Also da haben wir zu keinem Zeitpunkt Fußball gespielt. Das war einfach nur, wir haben diese Spiele irgendwie gewonnen oder Punkte mitgenommen, aber keiner wusste wie.
Ja,
jetzt ist es halt mehr auf dieses komplette Saison gezogen. Wir spielen ordentlichen bis guten Fußball und können dann trotzdem noch dieses das oben draufsetzen. Das ist dann halt was anderes. Weil das andere, also keinen guten Fußball spielen, aber spät Punkte holen, ist nicht so ein bisschen, ist wahrscheinlich nicht sustainable. Irgendwann bricht es dann halt zusammen. Aber wenn du guten Fußball spielst und dann immer noch an dich glaubst, dann kann sich das auch schon wirklich über eine Saison hinweg oder eben auch über ein Jahr hinweg aufstauen und dich tragen. Und das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz elementarer Punkt, den wir für die nächsten Jahre brauchen. Denn ich glaube, vielleicht sind da Leute auch anderer Meinung, ich glaube, die Spurs und ihr Versagen in den letzten 15 Jahren. Man kann, wenn man fair ist, muss man das manchmal leider so hart sagen. Ist Wasser auch immer so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass wenn du in so eine Negativspirale kommst von es funktioniert nicht, du kriegst irgendwie Gegentore und du holst keine Titel und dann ist das in den Kopf irgendwann drin. Und ich glaube, dass wir einen Mentalitätsshift brauchen, wir den auch in einem gewissen Punkt schon haben durch Postecoglou. Und dass sich das jetzt eben auch ins Gegenteil entwickeln kann. Dass wir mit gutem Fußball dass wir guten Fußball spielen und dass er uns dann so trägt, dass wir auch dann glauben, hey, wir können dann 95. Minute immer noch das Siegtor machen. Und wenn das dann klappt, dann baut sich so ein Selbstbewusstsein auch auf in der Mannschaft. Und daher bin ich definitiv der Meinung, dass wir schon eine gute Truppe zusammen haben und dass uns das durchaus helfen kann. Und ja
Christopher hat was ganz Ähnliches geschrieben, was du eben schon erwähnt hast. Das würde ich gerne noch kurz mit einbringen, weil ich dem auch zustimme, und es klang eben bei dir schon mal so durch. Er schreibt auch, dass wir gerade eben vor allem Sicherheit suchen und auch etwas risikoavers sind, das natürlich Kreativität kostet, aber man eben auch nichts zugelassen hat, und das jetzt eben eine Phase ist, in der man das lernen muss Und wenn die Sicherheit erstmal da ist, kann wieder das Risiko erhöht werden. Das hast du eben so oder so ähnlich auch schon mal gesagt. Und das finde ich einen sehr richtigen Gedanken, den ich teile. Ich schaue gerade noch, was sonst noch für Zuschriften gekommen sind. Viel zu Brandon Johnson, ich glaube, den sollten wir nochmal hervorheben.
Ja,
der mit einfach jetzt schon zum wiederholten Mal mit seiner Dynamik und Frische von der Bank und auch dem Einsatz und Willen, und gerade das hat man ja beim Ausgleich wirklich exemplarisch gesehen, dem Hinterhergehen, das Spiel maßgeblich beeinflusst hat.
Ein richtig guter BJ gestern.
Genau, diesen Momentumsshift mit initiiert hat.
Ja, ich habe mich in der ersten Hälfte auch sehr über Kulusevski aufgeregt. Der muss für mich in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden. Und Dance Gray, deinen realen Namen kenne ich nicht, deswegen zitiere ich dich so, hat auch geschrieben, Johnson größer Kulusevski. Und auf der rechten Flügelposition muss ich da, glaube ich, mittlerweile auch einfach zustimmen. Von Kulusevski kam so wenig, hat so wenig kreiert. Und Johnson ist sicherlich niemand, der jetzt der absolute Triple-König in seinem Leben noch wird oder halt wirklich ein absolut brillanter 1 gegen 1 Spieler. Aber er hat ein Paket eines Skillsets, was auf Dauer, was in den nächsten Jahren auch einfach sehr, sehr wichtig werden könnte. Denn kurz bevor das 1:1 durch Timo Werner fällt, hat Ben Jones ja auch fast eine 100%ige, wo er den Ball übers Tor sammelt. Vergleichsweise schwer zu nehmen, okay, aber aufs Tor könnte man ihn trotzdem
bringen. Ja, 100%ig weiß ich nicht. Es ist wirklich
recht schwieriger
Winkel und sehr überraschend, glaube ich, dass der Ball da zu ihm durchflutscht.
Ja, also nicht so groß wie die Timo Werner Chance. Über den müssen wir uns auch gleich noch sprechen. Aber ich, da habe ich auch einen Take auf Twitter gelesen, den würde ich wirklich zu 100% unterstützen. Klammern wir mal kurz aus, dass er diesen Ball drüber haut. Aber er ist halt in solchen Situationen. Er macht die Läufe ins Zentrum und ist gefährlich. Kulusevski macht die halt nie. Wann würdest du Kulusevski jemals in so einer Position zum Abschluss bringen? Also er ist da halt einfach nie. Und Johnson bringt dadurch halt eine ganz andere Art von Torgefahr mit. Und wenn wir auf der Gegenseite, auf der linken Seite dann jemanden hätten, der viel kreiert, und dann auf der rechten Seite jemanden mit Johnson, der dann vielleicht auch eben gefährliche Läufe mitgeht, dann kann das schon sehr, sehr gut in der kommenden Saison funktionieren. Vor allem auch dadurch, dass man hinter Johnson ja dann ja auch noch Pedro Porro hätte, der ja auch ebenfalls sehr, sehr viel kreiert. Und das könnte eine sehr, sehr gute Offensivbalance, also dadurch könnte eine sehr gute Offensivbalance entstehen. Und ich war wirklich sehr angetan von Johnson gestern. Er war quasi der Key für das Spiel. Er hat, wie auch andere Leute geschrieben haben, einfach den Unterschied gemacht gestern. Mhm. Ich fand, es gab viele, viele Spieler, die richtig gut waren.
Ich fand eigentlich alle gut, mit Ausnahme des Mittelfelds. Und da gefiel mir Madison noch am besten. Ich will jetzt auch nicht darauf rummachen, aber wirklich, Bentancur hat mir wirklich nicht gut gefallen, muss ich sagen.
Nee, Bentancur war nicht so gut. Ich fand Bissouma nicht so schlecht.
Ja, Bissouma war okay, aber auch also eine gute Aktion und auch eine Steigerung, habe ich ja eben schon mal gesagt, Steigerung im Vergleich zu den letzten Wochen, aber immer noch nicht gut genug in meinen Augen. Im Kontext von dem, was er kann, und das wissen wir ja, was er kann. Und da ist er einfach gerade noch weit von weg.
Ich glaube, ich finde, Bissoumas Leistung kannst du gut mit der Spurs-Leistung an sich irgendwie vergleichen. Denn ich fand, das war eine gute Basis.
Ja, ja.
Er hat defensiv richtig viel gute Sachen gemacht und hat aber noch nicht so viel, ist nicht so viel Risiko eingegangen, wie ich von ihm erwarte. Mhm. Aber lieber zu wenig Risiko als zu viel.
Das finde ich auch eine gute Analogie. die du da gemacht hast. Bei Bentancur müssen wir vielleicht mal nächste Folge oder so nochmal intensiver drüber sprechen. Auch er ist ja auch jemand, der, das ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber auch mit noch so vielleicht so ein bisschen die Nachfolgen seiner Verletzung mit sich trägt und irgendwie so lange raus war und noch seine Rolle da im System entschwinden muss. Ich glaube einfach, dass dieses Trio aus Saar, Bissouma und Maddison, was ja auch die ersten 10 Spiele oder ab dem zweiten Spieltag dann gesetzt war, das hat sich einfach so etabliert und ist so fest verankert, auch in Anges Philosophie bei uns, dass ich gerade auch Saar einfach den Vorzug geben würde über Bentancur.
Ich auch. Ich möchte Bentancur aber nicht vor Beginn der nächsten Saison bewerten. Nein,
auf keinen Fall.
Der war so lange raus. Ja. Kreuzbandriss, dann kommt er zurück, spielt sogar relativ gut und ist dann nochmal verletzt.
Ja.
Und er hat keine Vorbereitung mit Ange durchgemacht.
Spielt ja auch permanent mit anderen Leuten im Mittelfeld zusammen. Ja. Also beziehungsweise jetzt in der Phase zuletzt, wo er eben dann fit war, dann aber Bissouma und Saar nicht da waren und dann hat er ja teilweise recht viel mit Heuberg gespielt, Maddison war dann noch verletzt, kam wieder rein. Also um Gottes Willen, ich will ihn da jetzt auch nicht irgendwie schon abstempeln oder so. Ich weiterhin Vertrauen, will aber auch einfach nur herausstellen, dass wieder mal, und das war ja auch schon jetzt in den letzten Spielen häufiger der Fall, gestern hat er mir nicht gut gefallen. Ich habe das auch eben nochmal nachgeschaut mit diesem Raum, mit den Progressive Carries und dem raumgewinnenden Ballbesitz. Da ist Papessa im, ich weiß nicht, im Vergleich zu anderen Mittelfeldspielern im 90. Perzentil oder so, also besser als 90% aller anderen.
Bist du auf FBref?
Genau, auf FBref habe ich das gesehen.
Das sind die Top 5 Fliegen von
genau, der Top 5 Fliegen. Und bei Bentancur ist es in genau der gleichen Statistik, ist er irgendwie im 30. Perzentil. Also 70% der Mittelfeldspieler haben bessere Daten. Dafür hat Bentancur andere Qualitäten. Aber gerade in dieser Disziplin sehe ich halt Saar deutlich vor ihm.
Safe. Also Bentancur ist jemand, der ultra pressing resistent ist, da auch deutlich besser als Papessa. Es gibt ja auch einen Grund, warum Ange ihn häufig als Sechser eingesetzt hat. Einfach weil er für sein System vielleicht da sogar einen Hauch besser aufgehoben sein könnte, viel Konjunktiv. Das werden wir dann in der nächsten Saison sehen. Ich glaube, er ist jetzt einfach ein super Sub. Du kannst einen Bentancur über den Rest der Saison einfach von der Bank bringen. Ich meine, was für eine unfassbare Qualität. Und musst dir keine Sorgen machen, dass er da wirklich ein schlechtes Spiel abliefert. Aber Saar, also die, wie du schon gesagt hast, dieses Dreier-Mittelfeld aus Bissouma, Saar und Maddison, das hat sich gut eingespielt und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen auch wieder sehen werden, weil das könnte uns wirklich tragen, denn wir wollen in die Top 4 kommen, also wir sind aktuell 5 Punkte hinter Aston Villa, haben allerdings ein Spiel weniger. Es ist absolut noch alles drin und wir brauchen eine eingespielte Elf, die uns wirklich über die nächsten Wochen hinweg trägt. Und ich glaube, dass Saar da auch die bessere Lösung wäre als Bentancur. Lass uns noch auf ein, zwei andere Namen eingehen. Apropos Progressive Carries, Van de Ven war gestern so unfassbar gut. und er ist ja jetzt keiner, wo du sagst, okay, er spielt die linienbrechenden Pässe, aber wie er mit einer Eleganz da an ein, zwei Spielern, an Spielern vorbeigeht, beispielsweise direkt vor dem 3:1 von Sonny, lässt er halt einfach einen Gegenspieler aussteigen und leitet dadurch den Angriff überhaupt erst ein. Und das ist auch eine sehr gute Balance zwischen Van de Ven und Romero. Romero, der viel stärker im Passspiel an sich ist, weniger im Progressive Carries. Und Van de Ven, der halt, wir wissen, sehr viel über Athletik kommt und dann in diesen Progressive Carries auch sehr, sehr gut ist. Aber perfekte Überleitung. Lass uns kurz über Sonny sprechen. Es gab auch den Take, von Timon, dass Son der beste Finisher der Liga ist und da also 1 gegen 1 Finisher hundertprozentig. Ich glaube, da könnte er einer, wenn nicht sogar der beste weltweit sein. Es gibt einfach, wenn Sonny alleine aufs Tor zuläuft, habe ich keinerlei Sorgen. Der macht den rein. das ist einfach wild, wie gut er in diesem Rahmen ist. Ob er der beste Finisher an sich ist, also das schließt ja noch andere Sachen mit ein. Auch wenn Haaland jetzt sicherlich nicht die beste Saison seiner Karriere spielt, er lässt relativ viel liegen, werde ich nicht sagen, dass er der bessere Finisher ist als Haaland, weil ist Haaland schon für den besten Torjäger der Welt halte, also reinen Torjäger, ich sage extra nicht Stürmer, aber Sonny überragend, er hat mir gestern noch richtig gut gefallen, nicht nur aufgrund des Tores, sondern ich fand, er hat sich gut ins Kombinationsspiel eingebunden, hat aus den wenig Situationen, die er bekommen hat, sehr viel gemacht, hat einmal den Pfosten getroffen, hat einmal sich mit einer sehr, sehr guten Bewegung auf engem Raum Platz erspielt und dann mit den Ball ganz, ganz knapp am rechten Pfosten vorbeigesetzt. Für mich war das mal wieder ein ganz klares Spiel, das gezeigt hat, Sonny bitte nur in der Mitte. Er gefällt mir als zentraler Stürmer so viel besser als auf links. Da kann er seine Qualitäten einfach nicht in der Form einbringen. Und hat mir richtig gut gefallen.
Ja, mir auch. Wir wollen gerade schon vielleicht ein, zwei Spieler hervorheben, ein, zwei Leistungen. Du hattest eben schon Van de Ven, Romero genannt. Auch einfach diese sehr schöne Szene mit Romero, der das Tor feiert und wirklich sichtbar leidenschaftlich auch das Wappen küsst und das Wappen irgendwie greift. Und das sind einfach sehr, sehr schöne Bilder. Ich möchte, glaube ich, auch nochmal, nachdem wir, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, in der Folge, glaube ich, zum Rüls-Spiel haben wir noch relativ, sind wir noch relativ hart mit dem ins Gericht gegangen, möchte ich nochmal Emerson gerade hervorheben, der, finde ich, eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Defensiv fehlerfrei. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo er defensiv Fehler gemacht hat. Im Gegenteil, eigentlich sehr gut, mit vielen Recoveries.
Er hat den Romero-Fehler ausgebessert. Da hatte ich richtig Sorgen. Als Romero den Fehlpass spielt, ist Emerson der den Ball wieder gewinnt. Mhm. Also defensiv war Emerson brutal gut. Das muss man einfach sagen.
Sagen wir auch echt immer, das ist nicht sein Problem. Und offensiv fand ich aber, ja, er ist kein Pedro Porro. Ja, und Porro hätte unser Spiel offensiv auch nochmal auf ein neues Level gehoben. Aber ich finde, er hat es trotzdem nicht so schlecht gemacht. Und ich habe auch gesehen, dass sich ganz viel darüber aufgeregt wurde, über seine eine Hereingabe da. Aber ich sage nur, Leute, er muss diesen Ball so in der Kurve spielen. Etwa also quasi steil, weil sonst landet er in den Füßen von Joel Ward. Und es ist natürlich ärgerlich, dass dann am Ende Werner nicht drankommt. Also hätte er ihn vielleicht etwas mit nicht ganz so viel Kraft spielen sollen. Aber das war jetzt auch kein furchtbarer Pass oder keine furchtbare Reingabe. Er kann natürlich verzögern und den vielleicht jemanden im Rückraum suchen oder so, klar. Aber dass da dann so rausgepickt wurde, das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Es war keine einfache Situation. Also mir hat Emerson offensiv nicht so gut gefallen.
Ja, aber, nein, also ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr loben, aber ich fand, er hat es gut gemacht. Und ich hatte im Vorfeld auch schon mal wir haben da, glaube ich, das letzte Mal drüber gesprochen, in der Jubiläumsfolge so ganz nebenbei. Und ich habe jetzt unter der Woche nochmal nachgedacht, ob wir wirklich im Sommer Emerson verkaufen sollten. Und vielleicht einen anderen Backup für Porro holen sollen. Aber jetzt bin ich nach dem Spiel wieder so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß es nicht.
Also ich bin mir relativ sicher, dass wir noch einen Rechtsverteidiger holen sollen. Weil so gut Emerson defensiv auch immer ist, er ist einfach limitiert im Offensivspiel.
Ja.
Und er macht zu wenig. Also
es aber, ist... Ja. im Idealfall, ich weiß, das war jetzt in dieser Saison auch nicht der Fall, weil wir wirklich viele Ausfälle hatten, im Idealfall spielt ja eigentlich auch immer Porro. So, ne? Ich weiß, wir werden nächstes Jahr mehr Spiele haben, klar. Ja, du hast wahrscheinlich schon recht. Ich bin jetzt so ein bisschen mit dem Recency-Bias, dass mir das gestern eigentlich gut gefallen hat, ein bisschen geblendet. Aber ich wollte es einfach nur nochmal hervorheben, nachdem wir ja auch ihn sonst immer kritisieren, auch zu Recht. Fand ich, hat er gestern sich wenig zu Schulden kommen lassen.
Das schon. Also ich bin immer frustriert davon, wenn Emerson im Angriffsdrittel den Ball hat. Das wird, glaube ich, sich auch nie wieder ändern. Aber im Großen und Ganzen war ich schon happy mit ihm, weil er halt defensiv so gut war und das wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Mhm. Gibt es sonst noch jemanden? Timo Werner. Wir müssen kurz über Timo Werner sprechen. Wir haben schon erwähnt, die 100%ige lässt er liegen. Ja. Abgesehen davon, also er ist sowieso ein kontroverser Charakter, vor allem in Deutschland.
So ein bisschen so Vibes wie diese eine Situation vor ein paar Jahren, als Sissoko in Anfield, weißt du das noch? Ich glaube, in Anfield,
oh, ja.
So eins, dann haut er den, glaube ich, gefühlt aus dem Stadion, so über das Dach des Stadions raus. Das hatte so ein bisschen, habe ich so ein paar Flashbacks bekommen.
Ich fand Timo Werner gestern nicht so schlecht. Der hat um Vielfaches mehr kreiert als Kulusevski. Er war der deutlich bessere Flügelspieler gestern. Er macht das nicht so schlecht. Das heißt nicht, dass ich ihn nächste Saison in Spurs Dress noch haben möchte. Er bringt schon Assets mit, die einem weiterhelfen könnten. Aber ist zukunftsfähig, ist jetzt auch erstmal egal. Aber wenn man die 100%ige ausklammert, die natürlich da ist, aber machen wir das nur kurz für den Moment mal. Er hat ein paar ganz ordentliche Situationen kreiert. Er macht häufig diesen Move. Er dribbelt links an und spielt dann zwischen zwei Spielern hindurch, häufig auf Madison. Und das hat gut geklappt. Dann waren wir plötzlich im Strafraum. Das heißt nicht, dass daraus riesen Torschancen entstanden sind, aber es war deutlich, deutlich gefährlicher als das, was eben beispielsweise Kulusevski auf der rechten Seite gemacht hat. Und ich meine, er macht das Tor, den muss er auch wirklich machen, aber er ist trotzdem da, um den Ball am Ende ins Tor zu schieben. Ich fand den Hate gestern, den ich dann teilweise gelesen habe, unnötig, also einfach total überzogen. Ich habe mich auch wie jeder andere über die 100%ige aufgeregt, weil ich habe mich sehr über den Kommentator übrigens auch gestern aufgeregt. Aber das war für mich die eine Situation, die er für mich gut analysiert hat. Entweder Werner schließt früher ab oder geht ganz am Keeper vorbei. Er entscheidet sich für einen Mittelweg. Und das war für mich nicht gut gelöst. Trotz allem fand ich ihn gestern nicht so schlecht. Hat seine Seite gut beackert und ich gehe auch schwer davon aus, dass er in den kommenden Spielen links starten wird. Richarlison ist eh noch weiter raus. Das heißt, Sonny wird eh im Zentrum starten. Und Werner auf links, Johnson auf rechts und Sonny in der Mitte ist, glaube ich, der Way to go für die nächsten Spiele. Genau. Haben wir sonst noch einen? Ah ja, genau, einen Take haben wir noch, den wollte ich auf jeden Fall noch vorlesen. Und zwar, um gegen tiefgehende Gegner besser auszusehen, müssen irgendwie Ideen her. Vielleicht mal Madison und Lo Celso für mehr Kreativität. Also zusammen. Das Lo Celso hat, glaube ich, gegen Man City damals auf der 8 gespielt. Hm? War das nicht das?
Das kann gut sein, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau.
Jein, also ich glaube nicht, dass sie zusammen starten werden und wir haben jetzt auch schon aufgearbeitet, prinzipiell fanden wir ja die Partie gar nicht so schlecht von der auf die, also man, es war definitiv noch Luft nach oben, aber es war jetzt für mich nicht so dieses klassische, okay, es hat uns an Kreativität gefehlt, sondern es war mehr so dieses, okay, wir müssen vielleicht einen Hauch mehr Risiko eingehen, dann wird es schon irgendwie klappen. Lo Celso kannst du 100%ig mal von der Bank bringen als Achter, wenn du merkst, okay, wir brauchen irgendwie Passqualität, dann ist ein Lo Celso natürlich sehr, sehr gut, der das wahrscheinlich als seine größte Stärke hat. Und aber ich glaube nicht, dass er das Profil mitbringt, um wirklich unser Achter zu sein auf lange Sicht. Das ist einfach eine andere Rolle. Das ist jemand, der den Ball eher tragen soll zwischen den Linien, so wie Sardas bei uns im Laufe der Saison häufig gemacht hat. Grundsätzlich glaube ich aber, dass Gio, wenn er fit bleibt, noch sehr wichtig werden könnte im Laufe der Saison, weil wir werden gegen viele tiefstehende Gegner spielen und ihn dann bringen zu können für einen Hauch mehr Kreativität, das könnte schon wichtig werden. Gut, wie weit sind wir überhaupt in der Folge? Wir sind bei 40 Minuten. Haben wir noch irgendwas Großes zu besprechen?
Eine Sache noch. Nicht zum Spiel direkt. Das Spiel ist, glaube ich, damit abgeschlossen. Wir sind ganz wichtige drei Punkte am Ende auch verdient. Du hast es eben schon mal kurz erwähnt. 5 Punkte Rückstand auf Aston Villa, allerdings bei einem Spiel weniger. Und jetzt kommt es nächstes Wochenende dann zum Showdown im Villa Park, zum direkten Duell. Ich glaube, das ist psychologisch schon sehr wichtig. Ich glaube, selbst wenn wir verlieren, können wir immer noch Villa einholen, weil wir, wie gesagt, auch ein Spiel weniger haben. Dann sind es 8 Punkte. Aber es wird natürlich schwierig.
Ja.
Wenn wir natürlich gewinnen, haben wir es in eigener Hand, an Villa vorbeizuziehen. Und es hat auch psychologisch natürlich einen sehr großen Effekt. Also wirklich ein immens wichtiges Spiel kommende Woche. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen möchte, ist, wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen, die Atmosphäre im Stadion. Und das ist leider kein schönes Thema. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass so zwischen in der ersten Halbzeit, so gegen Anfang und Ende, wir wieder so ein bisschen zu sehr verwaltet haben und da so ein bisschen die Energie raus war. Und das hat man auch, das spiegelte sich dann auch im Stadion wieder. Es ist immer, ich weiß, ich mag das nicht aus der Ferne, wenn man vom TV sitzt, sich Urteile zu erlauben über die Stimmung im Stadion. Aber ich fand das gestern schon sehr, sehr auffällig, dass gerade in der ersten Halbzeit, und ich verstehe auch, dass die Mannschaft wenig Grund gegeben hat, sonderlich leidenschaftlich und emotional auf den Rängen zu sein, aber es war totenstill im Stadion. Und ich habe wirklich mal, also man blendet das ja manchmal so aus, wenn man vom Bildschirm schaut oder so, dass man das sowieso Hintergrundgeräusch irgendwie nicht so wahrnimmt. Aber ich habe wirklich mal aktiv darauf geachtet, so gegen Ende der ersten Halbzeit von Minute 36 an bis zum Halbzeitpfiff war kein einziger Gesang. Und es war noch nicht mal, also ich meine, gut, man, vielleicht hat man manches auch noch nicht gehört, aber auch nicht mal irgendwie ein kurzer Versuch, mal irgendwie was zu starten und dann ebbt das wieder ab. Es war nichts, gar nichts. Und das hat mich wirklich ein bisschen erschrocken. Und du sagst das ja immer so schön, Felix, deine Sicht auf dieses ganze Thema, haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast besprochen, dass in England die Fankultur eben ganz situativ oder ganz situationsabhängig eben mit ihren Gesängen auf das Spielgeschehen reagiert. Und es kann super laut sein, es kann super laut und mitreißend sein, aber es kann eben auch ins andere Extrem gehen. Und das hat man, finde ich, gesehen. Und es war ja auch schon gegen die Wolves, dass danach wirklich auch wenn wir jetzt gegen Palace verloren hätten, würden die Leute da wieder drüber schreiben. Der Sieg täuscht so ein bisschen drüber hinweg, aber auch gegen die Wolves haben ja nach dem Spiel massiv viele Leute in den sozialen Medien geschrieben, dass niemand quasi wirklich up for it war, wie man so schön sagt im Englischen. Dass das ganz schlechte Stimmung war. Und das hat sich dann teilweise bei Spiel gegen Palace in der ersten Halbzeit so ein bisschen wiederholt. Gegen Ende alles wieder gut, klar, verständlich. Und das redet dann wahrscheinlich auch nicht so, redet man auch nicht so drüber jetzt. Aber mir ist es aufgefallen und ich fand es doch schon erschreckend.
Ja, das ist einfach. Es ist halt, wie willst du das lösen? Das funktioniert prinzipiell eigentlich nur über eine organisierte Fanszene, die dann eben auch dafür sorgt, dass Stimmung im Stadion ist, wenn nichts auf dem Platz passiert. Das ist halt in Deutschland und Co. ist das halt der Fall. Da wird halt Stimmung gemacht, egal was passiert. Und ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber das ist was ich mir für die Spurs definitiv wünsche, weil sonst passiert das halt nicht, weil sonst entsteht sowas immer organisch oder es entsteht halt wie im vergangenen Spiel gar nicht. Und es war halt wirklich totenstill. Und das
Ja.
Ich meine, es werden auch bestimmt Leute diese Folge hören, die im Stadion waren. Und bitte fühlst du dich jetzt nicht angegriffen. Denn wenn wir im Stadion gewesen wären, wäre es genau das Gleiche gewesen. Ist ja nicht so, als hätten wir dann alleine groß rumgekrölt. Das ist halt, aber es ist so ein grundsätzliches Problem, was die Spurs vielleicht angehen könnten, weil ich finde, sie machen ja mehr. Also sie versuchen ja irgendwie mehr Stimmung ins Stadion zu bringen. Also jetzt beispielsweise hier diese Trompete als Beispiel, oder es gibt diesen Trommler, die beide irgendwie so einen gewissen Flair mitbringen. Aber es wäre natürlich noch besser, wenn wir irgendwie einen Vorsänger hätten oder so, der das Stadion mal anpeitscht, wenn das Team das braucht. Und ja, aber ich glaube, da viel mehr brauchen wir dazu jetzt gar nicht mehr sagen. Das war, aber es war gut, dass du es mal erwähnt hast, weil ja, mich hat's auch gestört. Und genau, wir haben ja in der vergangenen Folge, in der 100. übrigens, wer die noch nicht gehört hat, bitte holt es nach, es hat ultra viel Spaß gemacht, haben wir ja einige Quizfragen eingeschickt bekommen von Christopher, und wir haben ja einfach nicht alle geschafft. Aber das wollen wir natürlich nachholen. Wir machen jetzt heute mindestens eine, bestenfalls zwei. Und ja, genau. Wollen wir einfach mal reinhören?
So, jetzt eine Frage, die vielleicht ein bisschen komplizierter zu beantworten ist. Ihr seid ja der deutsche Tottenham-Podcast, deshalb geht es jetzt um Tottenham und Deutschland. Gegen wie viele deutsche Vereine hat Tottenham international gespielt? In Pflichtspielen und nicht im Intertoto Cup, also in den drei klassischen Europapokalwettbewerben. Gegen wie viele deutschen Vereine hat Tottenham gespielt? Ihr könnt ja gucken, wer am nächsten dran ist. Ich sag die Zahl, ihr könnt ja tippen. Oder ihr könnt ja auch euch überlegen, ob ihr die benennen könnt, welche das sind.
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass wir nicht auf alle kommen werden, aber wir können ja mal versuchen, zumindest nah dran zu kommen.
Yes. Wir können ja, mal ein paar aufzählen, die wir
etwas genau, wissen. Die wir auf jeden Fall wissen. Also Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, jetzt in den letzten paar Jahren allein schon. Genau. In den letzten 4 Jahren.
Die sind fix.
Das sind auf jeden Fall 4 feste Mannschaften. Dann haben wir ich weiß auch, dass wir vor ein paar Jahren, aber das ist jetzt auch irrelevant, weil wir haben schon Dortmund genannt, aber vor ein paar Jahren haben wir auch mal in der Europa League gegen Dortmund gespielt. Das war, glaube ich, so 2015 ungefähr, 2016. Haben wir auch mal gegen Leverkusen in der Europa League oder so gespielt?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Also es,
Warte. Leverkusen haben wir in der Champions League gespielt, in der Saison 16-17. Da gibt es auch diesen ultra krassen Save von, diese krasse Parade von Hugo Lloris. Das war in Wembley, die Saison, wo wir die Champions League in Wembley gespielt haben. Okay, das heißt, Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind jetzt bei 5.
Ja. Danach wird es natürlich, es kann halt so, es kann ja so weit in die Vergangenheit gehen, dass es einfach ganz viele Mannschaften, wenn du jetzt gesagt hast, okay, seit 2000 oder so, wenn das die Frage wäre, dann könnten wir das vielleicht noch irgendwie beantworten. So wird es natürlich sehr schwer, weil jetzt als Beispiel, die europäischen Wettbewerbe gibt's schon lange. Wer sagt denn nicht, dass wir mal gegen Gladbach gespielt haben oder so?
Ja, ja. Lass mich nochmal überlegen, waren wir in den Saisons, wir haben ja irgendwann, das war glaube ich 2000, also in diesen Champions League Saisons oder diesen europäischen Saisons so 2010 rum. 2010, 2011 haben wir da gegen eine deutsche Mannschaft gespielt. Wer war denn da von Deutschland, aus Deutschland im Europapokal? Hätten wir denn vielleicht gegen den HSV theoretisch spielen können?
Meinst du, als 10-11 haben wir Champions League gespielt.
Ja, da haben wir Champions League gespielt, genau.
Das war das Jahr, wo Schalke gegen Inter gewonnen hat. Aber gegen Schalke haben wir nicht gespielt. Wüsste ich zumindest nicht, dass wir das gemacht haben. Bayern haben wir eh schon ausgeschlossen. Ich meine, HSV, Werder, könnte alles irgendwann mal passiert sein.
Ich glaube, dass wir, ich bin mehr... Ich glaube, dass wir irgendwann nochmal in einer dieser Saisons, wahrscheinlich 10-11, auch nochmal gegen den deutschen Verein gespielt haben, aber ich bin mir nicht sicher, welcher. Also ja. Wir können ja auf jeden Fall schon mal sagen, diese 5 plus noch ein Team 6, ich glaube, es war entweder der HSV oder Werder Bremen. Ich bin mir wohl nicht ganz sicher.
Naja, aber es gibt ja noch ein paar Jährchen vorher.
Also, ja, klar, also davor bin ich dann auch raus, glaube ich. Ich glaube, also, wir haben sicherlich irgendwann in den 90ern oder in den 80ern oder 70ern auch schon mal gegen die deutsche Mannschaft gespielt. Das kann ich, das weiß ich aber nicht mehr.
Wollen wir einfach einen Tipp abgeben? Also ich würde jetzt schätzen, wir haben 500% sicher. Mhm. Und vielleicht noch ein 6. Team und wir werden in den 40 Jahren vorher 100% auch gegen irgendwelche deutschen Teams gespielt haben. Ich sage jetzt, wir haben gegen insgesamt 11 gespielt. 11 deutsche Mannschaften.
Ich sag, bis ich ein bisschen weniger machen, vielleicht 8 oder 9.
Entscheide ich. Dann hören wir die Antwort an.
Ja, 8, sage ich 8.
Okay, dann sagen wir, schauen wir mal nach, was Christopher zu sagen hat.
Okay, die Antwort. Es sind 9. Gegen 9 deutsche Vereine hat Tottenham international gespielt. Und das sind in der Reihenfolge des ersten Spiels. Köln, Lok Leipzig, Frankfurt, Bayern, Kaiserslautern, Leverkusen, Werder, Dortmund, Red Bull. Manche mehrfach, wissen wir alle, Dortmund 3-mal, Leverkusen 2-mal, Bayern 2-mal, wenn ich das richtig sehe, ja, 2-mal in den 80er Jahren. Ja, und ansonsten also 9-mal. Ja, ich hoffe, vielleicht hat jemand Lok Leipzig nicht auf dem Schirm. 8 West, 1 Ostverein. Also Red Bull als Westverein gezählt.
Gut getroffen.
Ja, gar nicht so schlecht. Gut, also die ganzen Erfahrungen und Aufeinandertreffen vor der Jahrtausendwende, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel auf dem Schirm. Wusste ich einfach nicht, aber ich finde, danach haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen. Und ich glaube, wenn ich jetzt mich gerade nicht richtig täusche, war es dann ja doch Werder wahrscheinlich, die wir da irgendwann mal in den 2010er Jahren mal hatten. Ich habe da irgendwie so eine Erinnerung. Und was ich auch gut fand, dass Christopher in seiner Antwort, er meinte, dass wir 2-mal gegen Bayern gespielt haben, 2-mal in den 80ern. Er hat offensichtlich das 7-2 schon aus seiner Erinnerung gelöscht.
Zu Recht.
Finde ich gut.
Ja, aber sehr schöne Frage. Also natürlich ja, unmöglich für uns zu beantworten, aber
was heißt unmöglich? Also klar, ich glaube, dass ich die Fragen von Christopher, das war, glaube ich, auch schon beim letzten Mal so. Und auch Erland hatte ja auch so eine Frage. Das regt einen schon nochmal an, sich mehr auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen und dann nochmal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Auch so ein Thema, also dieses Thema, was jetzt Christopher gerade hatte in seiner Frage, deutsche Duelle gegen deutsche Teams, das ist ja auch durchaus was wir mal in unserem Blog vielleicht mal so ein bisschen so einen Rückblick, so eine Historie durchaus mal verarbeiten könnten. Also wirklich eine sehr, sehr coole Frage.
Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Machen wir die nächste Frage auch noch?
Okay, meine letzte Frage. In diesem Jahr hat ja Tottenham jetzt Werner von Red Bull geholt und davor Van de Ven aus Wolfsburg. Und da hatte ich irgendwie drüber nachgedacht, wann hat denn Tottenham eigentlich das letzte Mal einen Spieler aus Deutschland geholt? Und dann habe ich so nachgedacht und geguckt und dann habe ich gesehen, das ist tatsächlich nicht mehr passiert, seit sie Son geholt haben aus Leverkusen. Dann habe ich gedacht, wer war denn das davor? Und dann habe ich zurückgeguckt und dann habe ich gesehen, das war Holtby von Schalke damals. Und jetzt die Frage an euch. Vor diesen drei Spielern, also gut, mit Werner vier Spielern, die letzten waren, die von deutschen Vereinen zu Tottenham gewechselt sind. Wer war davor der letzte Deutsche? Nein, falsch gesagt. Wer war davor der letzte Spieler, der von einem deutschen Verein zu Tottenham gewechselt ist? In Klammern, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Einspruch, euer Ehren.
Wieso?
Kevin Wimmer ist auch von einem deutschen Verein zu uns Spurs gewechselt.
Stimmt, der kam vom FC, ne?
Ja.
Ja. Ich hab eine Idee, aber ich war mir eigentlich sicher, dass ich es irgendwie wusste oder hatte mir zumindest gedacht, okay, das weiß ich. Bis er dann gesagt hat, dass er da gar nicht, dass er das gar nicht auf dem Schirm hat, und dann war ich jetzt bin ich verunsichert. Also was ist dein Guess?
Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass Christopher die deutschen Spieler auf dem Schirm hätte.
Es geht ja explizit um Spieler, die aus der Bundesliga sind und nicht um deutsche Spieler. Habe ich doch okay, richtig verstanden, oder?
Ja, es geht um Spieler, die von einem deutschen Verein zu den Spurs gewechselt sind. Und ich weiß es.
Also ich hätte jetzt, also gerade, der meinte, dass Lewis Holtby war 2012. Und der letzte Spieler davor.
Ich weiß es.
Mein Guess wäre gewesen, einfach weil diese Jahre da so ein bisschen so ein, nicht so ganz genau das Transfergeschehen rekonstruieren kann, wäre mein Guess gewesen, Dimitar Berbatov, das war 2006 von Leverkusen. Aber es kann gut sein, dass dazwischen noch jemand ist, den ich einfach nicht auf dem Schirm habe.
Kevin Prince Boateng.
Oh Gott.
Muss es ja sein. Also außer es ist noch jemand danach. Aber es muss ja sein.
Letzte Folge noch über ihn gesprochen, dass er...
Ja.
Oh Gott.
Aber tatsächlich ist ein cooler Gedanke, weil je weiter du zurückgehst, weil es gibt immer ein paar, aber Berbatov, hast du ja schon gesagt, Boateng, also ich gehe mal davon aus, dass Boateng danach war, oder? Nach Berbatov? Probably? Denke?
Wir hören uns mal die Antwort an, oder?
Ja, wir hören uns einfach mal die Antwort an. Weil was eine bessere Antwort finden wir nicht.
Okay, Antwort. Gylfi Sigurdsson ist damals, ein halbes Jahr vor Holtby, von Hoffenheim zu Tottenham gewechselt. Ja, das war was ich vielleicht aus naheliegenden Gründen irgendwie wegen dieser ganzen Geschichte dann bei Everton verdrängt hatte.
Ja, richtig. Gylfi Sigurdsson, das erste und letzte Mal, dass er hier in diesem Podcast erwähnt wird.
Ich wollte gerade auch sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir diesen Namen in diesem Podcast jemals erwähnen. Aber ich finde es gut, dass wir beide das nicht auf dem Schirm hatten. Und in meiner Welt ist einfach Kevin Prince Boateng die richtige Antwort.
Ja, finde ich auch die viel charmantere. Ja, aber trotzdem vielen, vielen Dank, Christopher, dass du die ganzen Fragen geschickt hast. Du hast auch noch eine Bonusfrage geschickt, die machen wir jetzt heute nicht mehr. Vielleicht machen wir die in der nächsten Folge. Ja, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da so aktiv beteiligt warst. Falls ihr mal irgendwelche Zuhörer mal Bock habt, eine Frage einzuschicken, dann schreibt uns auf Twitter, auf Instagram oder mir privat, was weiß ich. Ihr findet mich sowohl auf Twitter und Instagram unter It's Felix Paul. Und dann könnt ihr da mal schreiben, dann kann ich euch erklären, wie ihr das machen müsst. Aber ja, ich glaube, wir werden in den nächsten Folgen oder auf jeden Fall bis Ende ist es auf jeden Fall immer wieder mal Quizzes machen, kleine, weil ich finde, sie sind zum Auflockern zum Ende der Folge einfach immer relativ schön und ja, hat mir auch wieder jetzt wieder viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann natürlich nach dem Villa-Spiel wieder, hoffentlich mit keiner Niederlage. Ich glaube, ein Unentschieden würde ich wahrscheinlich so eher sogar jetzt schon unterschreiben. Das wäre okay. Sieg wäre fantastisch. Ein Eine Niederlage wäre sehr crushend. Das würde nicht bedeuten, dass wir es nicht mehr schaffen könnten, wie du schon gesagt hättest. Aber psychologisch wäre es natürlich einfach für Villa total wichtig und für uns natürlich ziemlich scheiße. Ja, ich hoffe, ihr genießt ja den vielleicht kommenden Frühling, der so langsam rausguckt. Und habt eine schöne Zeit. Und bis dahin, kommen Newsverse.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.